Deutschlandfunk, Information und Musik.
Straßenkämpfe zwischen Polizei und Studenten in Santiago de Chile. Täglich Demonstrationen gegen Regierung und System, gepanzerte Militärfahrzeuge in den Straßen. Und auch in Bolivien, wir haben es Nachrichten gehört, herrschen chaotische Zustände, Unruhen mit Todesopfern. Ex-Präsident Evo Morales ist ins mexikanische Exil geflohen, nachdem er auf Drängen der Militärs am 10. November zurücktrat. Plünderungen, Vandalismus, große Unzufriedenheit und Proteste in vielen Regionen Lateinamerikas, so unterschiedlich die Länder sind. Über einen Kontinent in Aufruhr, das Pulverfass Lateinamerika, habe ich mit Peter Bierle gesprochen. Er ist Direktor des Iberoamerikanischen Instituts, das zur Stiftung preußischer Kulturbesitz zählt. War das eine Explosion mit Ansage?
Zunächst mal, glaube ich, muss man wirklich sehr genau auf jedes einzelne Land schauen. Wenn man sich die beiden Länder zum Beispiel anschaut, in denen es in den letzten Wochen die meisten Konflikte gegeben hat, Chile und Bolivien, dann sind es völlig unterschiedliche Ursachen, die dazu geführt haben. Wenn ich einfach mal mit Chile anfange, ganz kurz, dann ist es schlichtweg so, dass angekündigte Fahrpreiserhöhungen dazu geführt haben, dass es zu ersten Protesten gekommen ist, die immer weiter eskaliert sind. Und grundsätzlich ist das ein Protest gegen das neoliberale Modell. Das ist ein Modell, das schon während der Pinochet-Diktatur dort installiert wurde und das auch nach der Rückkehr zur Demokratie 1990 nie wirklich geändert wurde. Jetzt sieht es ja so aus, in den letzten zwei Tagen hat es eine Übereinkunft gegeben, dass die Verfassung von 1980, also schon 10 Jahre vor Ende der Diktatur, wurde eine Verfassung verabschiedet, die dann 1990 mit der Redemokratisierung in Kraft getreten ist und dass also diese Verfassung jetzt reformiert werden soll. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt, der wirklich für Chile zu einer Perspektive führen kann. Denn das Problem dieser Verfassung ist, dass ihr nicht nur die Ursprungslegitimität fehlt, weil sie während der Diktatur verabschiedet wurde, sondern dass diese Verfassung auch jede Art von Änderungen, zum Beispiel mit Blick auf das Rentensystem, mit Blick auf das Krankenversicherungssystem, mit Blick auf das Bildungssystem sehr schwer macht, weil da sehr hohe Hürden gesetzt werden. Und inzwischen ist es auch zu einem Symbol geworden, diese Verfassung, zu einem Symbol eines nicht abgeschlossenen Übergangs zur Demokratie. Insofern die Ankündigung, dass also im April des kommenden Jahres da eine Abstimmung geben soll über die Frage, welchen Weg wählt man zu einer neuen Verfassung. Und das ist aber auf jeden Fall dann im Laufe des nächsten Jahres die Diskussion darüber geben wird und dann eine neue Verfassung geben wird. Das, denke ich, ist positiv. Nun sind die Proteste noch nicht abgeflaut, aber zumindest, denke ich mal, ist damit eine Entwicklung gegeben. Also in Chile muss man sagen, das hat ganz klar einfach was zu tun mit den Protesten gegen das neoliberale Modell.
Ich glaube, Sie halten nicht viel von der These, die sagt, wir haben wieder einen Pendelausschlag nach rechts. Wenn man sich anguckt, dass 5 der 10 Präsidialdemokratien Südamerikas einen Umschwung erlebt haben, Chile, Paraguay, Peru und auch in Brasilien im Oktober 2018 einen ultrarechten Präsidenten, Argentinien schwang das Pendel schon wieder ein bisschen um. In Bolivien haben wir jetzt wieder eine christlich orientierte, an europäischer Kultur orientierte Feudalstruktur. Sie halten von der These nichts, oder stimmt sie doch ein bisschen?
Ich finde, der heuristische Nährwert dieser These ist relativ gering, denn zur Demokratie gehört Wechsel. Und Wechsel bedeutet, dass es mal linke und mal rechte Regierungen gibt. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Und insofern, es ist völlig korrekt, dass es, nachdem es im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts eine ganze Menge an linken Regierungen allerdings der unterschiedlichsten Couleur gegeben hat, jetzt in den letzten Jahren zum Teil konservative, zum Teil beispielsweise in Brasilien mit Bolsonaro eine extrem rechte Regierung an die Macht gekommen ist. Gleichzeitig haben wir aber auch zum Beispiel jetzt bei den Wahlen in Chile schon wieder eine Bewegung in die andere Richtung. Also das führt nicht wirklich weiter zu sagen, da waren jetzt die Linken am Ruder und jetzt kommen die Rechten wieder.
Herr Bierle, was führt weiter? Ihre Analyse von zu Beginn zu sagen, wir müssen uns die Sozialstrukturen angucken, wir müssen uns die Bevölkerungsstruktur angucken, wir müssen uns angucken, eine mangelnde Industrialisierung, Abhängigkeit von Rohstoffen, wir müssen uns die Geostrategie angucken, die Rolle Russlands, Chinas und so weiter. Führt das weiter?
all das führt auf jeden Fall weiter, auf die zentralen Probleme der Region zu schauen. Das hat ganz viel zu tun mit einem der zentralsten Probleme, es ist die soziale Ungleichheit. Lateinamerika ist nicht die ärmste Weltregion, aber es ist die mit Abstand ungleichste Weltregion. Und das sieht man in so einem Land wie Chile, wo die makroökonomischen Zahlen gut sind, aber die Unterschiede zwischen den Reichen und den Armen so horrend sind, dass den Leuten jetzt einfach auch der Kragen geplatzt ist. Aber das ist natürlich nicht die einzige Frage, auf die wir schauen müssen. Die Leute, die nehmen tatsächlich auch Demokratie ernst. Die wollen, dass ihre Politiker nicht korrupt sind. Das hat natürlich in den vergangenen Jahren in Lateinamerika in vielen Ländern enorme Korruptionsskandale gegeben, die dazu geführt haben, dass viele Leute sehr frustriert sind mit dem, was man so schön immer politische Klasse nennt. Und insofern ist es natürlich auch ein Problem derjenigen Institutionen, die Demokratie eigentlich zum Funktionieren bringen sollen, nämlich der Parteien, die oft nicht dazu in der Lage sind, genau diese Aufgabe zu lösen.
Sind die liberalen Strukturen gar nicht gefestigt oder finden die gar nicht zu einer Festigung, weil es immer wieder Korruption, Wahlbetrug gibt und solche Dinge?
Ich tue mich immer schwer, das für die ganze Region so zu sagen. Es gibt dieses Problem in vielen Ländern, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf Argentinien schauen, wo es gerade Wahlen gegeben hat und wo eine Ablösung der konservativen Regierung Macri vorsteht, scheint Demokratie im Moment wunderbar zu funktionieren. Also am gleichen Tag der Wahl haben die Unterlegenen der jetzigen Regierung Alberto Fernández gratuliert und es scheint dort einen sehr geordneten Übergang zu geben, trotz einer enormen wirtschaftlichen Krise, für die man dann im nächsten Jahr nach Lösungen suchen muss. Ich glaube, dass auch in Chile, wenn es tatsächlich gelingt, diese Verfassungsdiskussion jetzt auf den Weg zu bringen, Demokratie wieder funktionieren wird. Ich glaube, dass auch in Uruguay, wo es eine erste Wahlrunde gegeben hat und wo sich in der Stichwahl entscheiden muss, ob jetzt die Konservativen wieder ins Ruder kommen oder ob die Linke an der Macht bleiben kann, dass dort demokratische Normalität herrscht, bei allen Problemen, die es auch dort gibt. In Bolivien ist jetzt im Moment eine besondere Situation, insofern als Evo Morales, der selbst kein Waisenknabe ist mit Blick auf den Umgang mit der Verfassung, jetzt durch einen Militär zum Rücktritt aufgefordert wurde und sein Mandat 3 Monate, bevor es eigentlich zu Ende gewesen wäre, beenden musste und jetzt in Mexiko im Exil sitzt. Also wie gesagt, wenn wir über die Probleme der Region sprechen, ich glaube, wir müssen immer wieder genau auf jeden Einzelfall schauen und können nicht einfach verallgemeinern.
Man fragt sich nur, ob die Präsidialdemokratien da wirklich das richtige Mittel sind, wenn ich mir so unterschiedliche Länder eben angucke, wie Bolivien oder Brasilien, archaische Kräfte einerseits vielleicht, indigene Kulturen mit nicht-christlichen Glaubensausrichtungen, feudale Strukturen. Also wie will man das alles unter einen Hut kriegen? Wir sprechen hier schließlich auch von riesigen Ländern.
Das ist völlig korrekt. Und die Diskussion über die Frage, inwiefern diese Präsidialsysteme Teil des Problems oder Teil der Lösung sind, die hat es auch durchaus zum Beispiel in den 90er Jahren sehr ausführlich gegeben, in einer ganzen Reihe von Ländern, wo man überlegt hat, ob man nicht europäischen Vorbildern folgend stärker parlamentarische Elemente einführen sollte.
Ja, oder föderalisieren.
Ja, das ist ein anderer Punkt. Das ist zum Beispiel etwas, das Alberto Fernández jetzt für Argentinien angekündigt hat. Also gedacht hat, also abgesehen von der wirtschaftlichen Krise dieses Landes und der Frage, wie man diesen riesigen IWF-Kredit irgendwann zurückbezahlen soll, dafür muss man eine Lösung finden. Aber ansonsten sagte er auch, also das Land nennt sich zwar föderal, aber es ist nicht wirklich föderal. Und das ist richtig. Das ist auch, Chile ist eine extreme Zentralisierung. Es gibt andere Länder, die sehr zentralistisch sind. Also ein wirklicher Föderalismus wäre auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Viele Länder brauchen auch Steuerreformen. Also es sind eigentlich, könnte ich sagen, fast schon technische Fragen, die da gelöst werden müssten. Es ist gar nicht so sehr die Frage jetzt, ob Präsidentialismus oder Parlamentarismus. Die präsidentiellen Systeme, da hängt es auch sehr stark von der Frage dann wiederum ab, auch in dem präsidentiellen System, wie viel Macht hat denn da ein Parlament?
Also wie groß ist der Einfluss Russlands oder Chinas?
Na, der Einfluss Chinas, da muss man unterscheiden. Also China ist inzwischen in Lateinamerika ein extrem wichtiger Partner, zum einen was die Wirtschaft, was den Handel angeht. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Ländern, die die Hälfte oder mehr ihres Außenhandels mit China abwickeln. Gerade im Zeichen des Rohstoffbooms im ersten Jahrzehnt und bis Mitte dieses Jahrzehnts auch ist.
Also wir reden über Gold, Kaffee, Kupfer, Erdöl, seltene Erden, über vieles, ne?
Wir reden über alles, was Rohstoffe sind. Also Rohstoffsicherheit ist aus einer chinesischen Perspektive ganz stark verknüpft mit Lateinamerika. Es sind aber auch chinesische Investitionen. Der Einfluss von China ist enorm gewachsen. Er wächst auch ständig weiter auf kultureller Ebene, wo einfach die Chinesen sehr viel auch anbieten. Sie sind nicht nur mit ihren Konfuzius-Instituten sehr aktiv geworden in Lateinamerika. Sie laden auch sehr viele Stipendiatinnen und Stipendiaten nach China ein. Es gibt Sprachkurse. Also es ist sehr attraktiv geworden. Und insofern schauen die Leute, vor allen Dingen jüngere Generationen, immer stärker Richtung China, auch Richtung andere asiatische Länder und immer weniger Richtung Europa. Das ist etwas, was man sehr deutlich merkt. Der russische Einfluss ist dagegen sicherlich in einem Land wie Venezuela, in einem Land wie Kuba, in Nicaragua, in diesen drei Ländern stärker zu spüren. Das ist auch eine.
Da sind auch so richtige Militärbasen zum Teil, ne?
Genau, das ist auch, ja, ist auch die Frage der Waffenkäufe in den vergangenen Jahren. Da ist ganz viel aus Russland gekommen. Aber auf der wirtschaftlichen Ebene ist es überhaupt nicht zu vergleichen mit China. Also da liegen Welten dazwischen. Nichtsdestotrotz, für das Maduro-Regime in Venezuela zum Beispiel, ist die Unterstützung durch Russland natürlich extrem wichtig. Aber wenn man auf Lateinamerika als Ganzes schaut, dann ist das Thema China sehr, sehr viel wichtiger als Russland.
Sagt Peter Bierle, er ist Direktor des Iberoamerikanischen Instituts.